Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge unseres Podcastes. Heute geht es um Exponentialität. Bei mir im Studio bzw. hier in unserem schönen Podcast-Räumchen ist Professor Tim Preusten. Mein Name ist Martin Bäumler und ja, Tim, wir sprechen heute über Exponentialität im Business. Was fällt dir dazu ein, wenn du über Exponentialität im Business nachdenkst?
Da fällt mir ein, dass das mit Sicherheit eine der härtesten Herausforderungen ist, die es gerade gibt fürs Business, dass wir in einer Zeit leben, in der exponentielle Kurven in die steile Phase kommen und dass wir ganz viele Gewohnheiten, Rituale, Business-Weisheiten, Dinge, die man so macht und die sich über Jahrzehnte etabliert haben, in einer Zeit entwickelt haben, in der wir im flachen Teil der Kurve waren und die nun im steilen Teil der Kurve eher kontraproduktiv sind, die Sicht verstellen und eher uns daran hindern, tatsächlich mitzumachen in dem globalen Markt, in dem wir uns gerade bewegen.
Meine Beobachtung ist, Tim, und das habe ich zum Beispiel in der Covid-Pandemie sehr, sehr deutlich gesehen. Ich sehe es aber auch immer wieder bei der Entwicklung von Technologie, dass die meisten Menschen relativ überrascht sind, was eine exponentielle Entwicklung ist, dass sie kurzzeitig überschätzt wird, langfristig aber unterschätzt wird. Das beobachte ich an vielen Ecken und Enden. Was ist der Grund dafür? Gibt es eine spezifische eine Wahrnehmungsproblematik in exponentiellem Wachstum? Sind wir dazu gar nicht in der Lage, das richtig zu beobachten, obwohl wir es eigentlich tagtäglich erleben?
Ja, jetzt tun wir das. Wir sind umgeben jetzt von exponentiellen Kurven, aber dürfen nicht vergessen, dass unser Gehirn in einer Zeit, das Gehirn an sich hauptsächlich in den Jahrmillionen vor uns evolutioniert sind, in denen es das nicht gab. Das heißt, so ein Gehirnareal, was darauf besonders vorbereitet wäre, mit nichtlinearen Zahlen und Zahlensträngen und auch Zahlensträngen, die irgendwie mehr als 50 sind, umzugehen, hat ein normales Gehirn einfach nicht. Und wir müssen uns das mit intellektueller Denkleistung müssen uns mit intellektueller Denkleistung behelfen. Dafür müssen wir uns aber konzentrieren und dafür müssen wir fokussiert sein. Und dafür müssen wir auch so ein klein bisschen mathematisches Know-how haben, um zu wissen, wie man das macht. Und im Alltag braucht man das auch nicht. Das braucht man halt, wenn man technologische Entwicklungen anschaut oder wenn man die Entwicklung einer Pandemie anschaut oder wenn man die Entwicklung von Bakterien in einer Petrischale anschaut oder halt, wenn man die Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzen über die letzten 70 Jahre anschaut. Das sind Dinge, die sind nicht Teil der normalen menschlichen Lebensumgebung, aber sind Teile unserer Welt, die nun anfangen im Bereich, wenn wir das Beispiel der KI mal aufgreifen, nun mal anfangen, unseren Alltag massiv zu bestimmen.
Zum Thema Verstehen. Für mich ist es immer so, dass es mir hilft, beziehungsweise auch, dass ich sehe, dass es anderen Personen hilft, wenn man ein greifbares Beispiel hat in Form einer einfach nachvollziehbaren Geschichte. Jetzt haben mir meine Großeltern schon, als ich ein sehr, sehr kleiner Junge war, die Geschichte von der Bezahlung des Erfinders des Schachbretts erzählt, von der Verdopplung, vom exponentiellen Wachstum des Reiskorns. Hab später gelernt, dass die Geschichte natürlich so nie stattgefunden hat, dass das Schachspiel ganz anders erfunden wurde. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist immer eine super spannende Geschichte, um auch Exponentialität zu verdeutlichen.
Absolut.
Dann haben wir so Themen wie, dass sich im Prinzip die Computing-Leistung alle 18 Monate verdoppelt. Also wir haben ja durchaus Beispiele, wo das greifbar ist. Und doch fühle ich gesellschaftlich diese mangelnde Transparenz für diese Vorgänge.
Ja, das ist, wie gerade schon gesagt, ja, wir haben weder sozial noch biologisch den Zeitraum hinter uns, der ausreicht, um das tatsächlich als Teil unserer Evolution zu einem Teil unserer Evolution zu machen. Ja, und wir Menschen sind halt auch wie alle anderen Tiere, ja, wir sind ein sehr spezielles Tier, ja, aber wie alle anderen Tiere einfach Produkte der einer jahrmillionenlangen Evolution. Und dass exponentielle Kurven in unserem Alltag tatsächlich eine Bedeutung spielen, so dass es ein Selektionsvorteil ist, wenn man dort durch Mutation etwas entwickelt, was damit besser umgehen kann, das ist einfach noch nicht eingetreten. Ja? Und da können wir eventuell mit synthetischer Biologie oder Genmanipulation versuchen nachzuhelfen, oder wir warten, bis das passiert. Vielleicht wird das aber auch nie passieren. Und wir brauchen halt die künstliche Intelligenz, die uns unser eigenes Gehirn an der Stelle verlängert und uns dort eine Intuition verschafft.
Kommen wir nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz, die ja auch derzeit exponentiell wächst. Ja. OpenAI, habe ich jetzt gelernt, hat momentan einen IQ von 120, 130 so um den Stiefel. Sam Altman hat es ja als den intelligentesten Akteur, der gerade auf der Welt existiert, bezeichnet, was jetzt natürlich mit einem IQ von 130 noch nicht der Fall ist. Aber ich glaube, es geht in Summe um das Wissen, was dahinter liegt. Mich besorgt ein Stück weit auch, beziehungsweise verwundert auch, wo zum Beispiel OpenAI oder Gemini von Google nächstes Jahr stehen könnte. Ja, also ja. Ich für mich ist zum Beispiel das Thema, das ist jetzt kein pures OpenAI-Thema, aber zum Beispiel die Bild- und Videoerstellung. Es gibt ja diesen schönen Test Will Smith beim Pommesessen, wie da die Videos über die Jahre immer besser geworden sind. Für mich ist es so unglaublich, was da nächstes Jahr potenziell rauskommen könnte. Nicht irgendwann, wenn ich alt bin, sondern quasi schon nächstes Jahr greifbar.
Ja, das ist das, was ich eingangs sagte. Ne? Wir kommen nun in den steilen Bereich von exponentiellen Kurven. Die Kurve hatte die ganze Zeit schon die gleiche Beschleunigung. Ja? Also wer 1950er Jahren die Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzen nachgemessen hat und über 10 Jahre hinweg das gemessen hat und dann vielleicht Anfang der 60er angefangen hat zu extrapolieren, der kommt auch jetzt da aus, wo wir jetzt sind. Ja, die Kurve, das ist eine schöne überexponentielle Kurve. Ja. Das darf man nicht vergessen, ja. Künstliche Intelligenz, die Größe der künstlichen neuronalen Netzwerke entwickelt sich nicht nur exponentiell, sondern entwickelt sich, also wenn man die Kurve aufmalt, sieht das aus wie eine exponentielle Kurve, aber auf einer logarithmischen Skala. Also es ist exponentiell, hochexponentiell, wie sich das nochmal, haben wir noch nicht mal richtige Worte für in der normalen Sprache. Kann man mathematisch hinschreiben, aber gibt es gar keine Worte in der deutschen Sprache für, um diese Geschwindigkeit des Wachstums ausdrücken zu können. Und das sieht halt am Anfang, wenn man am flachen Teil der Kurve ist, obwohl es dieselbe Beschleunigung ist, sieht das lange Zeit sehr nach einer sehr langsamen Entwicklung aus. Was ja auch zu diesem spannenden Phänomen geführt hat, dass wir über Jahrzehnte hinweg die Gesellschaft immer wieder von KI enttäuscht worden ist. Und jetzt das Enttäuschtsein quasi bei vielen zu einem Reflex geworden ist und sie gar nicht sehen können, was wirklich passiert und was für wirklich Potenzial dahinter steckt, weil sie immer noch auf dieses Enttäuschtsein-Muster blicken und das sie blind macht für die dahinterliegende technologische Entwicklung, die gerade stattfindet. Ja.
Ich kenne das ja an vielen Beispielen, dass man zum Beispiel bei der Bildgenerierung dann guckt, wie viele Finger hat die Person, dann feststellt, genau, sie hat 6, aber der Rest des Bildes ist eigentlich perfekt kreiert. Aber
das war der Stand von so vor 2, 2,5 Jahren. Ja? Und wenn man jetzt mit Midjourney Bilder generiert, ich habe lange, lange, lange keine Hand mehr mit 6 Fingern gesehen. Es wurde aber mal ganz groß, guck mal, es kann noch nicht mal eine ordentliche Hand machen. Dabei sah die Hand eigentlich perfekt aus, bis auf dass sie 6 Finger hatte. Aber das ist ein Phänomen, meine Kategoriebezeichnung ist für mich Übergangsphänomen. Das haben wir bei ganz vielen Technologien, erleben wir ganz viele Übergangsphänomene. Wir dürfen nur nie den Fehler machen, diese phänotypische Ebene der Übergangsphänomene zu benutzen, um die Technologie an sich zu bewerten. Da wird man immer falsch liegen und man wird sich immer vertun. Man muss den harten Weg gehen, der sehr, sehr mühsam ist, durch diese Phänomene hindurchblicken, um den dahinterliegenden Trend zu identifizieren und zu schauen, was ist da tatsächlich, was da auf harter, messbarer Ebene passiert. Das muss man tun. Und da findet man halt diese überexponentielles Wachstum bei zum Beispiel den Größen von neuronalen Netzen. Ja.
Für mich resultiert da auch ein Stück weit die Frage, wie kann ich jetzt ganz konkret mein Unternehmen beziehungsweise mein Arbeitsleben, meine Karriere, also was kann ich persönlich tun? Was kann mein Unternehmen tun? Was können wir als Gesellschaft tun, um diese Exponentialität im Wandel erstens zu verstehen, zweitens möglicherweise partiell zu beherrschen und drittens so zu gestalten, dass es mehrwertig wird für uns?
Ich glaube, man kann da gar nichts machen. Ich glaube, es ist ein völlig sinnloser Versuch. Was aber nicht heißt, dass man nichts machen kann. Und dieses Paradox muss man auflösen. Ja? Also erstens, gehen wir mal einen Moment zurück. Und die Zeit und die landwirtschaftliche Gesellschaft vor Einführung der Dampfmaschine konnte sich einfach nicht vorstellen, wie die Gesellschaft aussieht nach der Einführung der Dampfmaschine. Es gab dafür weder die Sprache, noch die Bilder, also die Vorstellungskraft existierte nicht. Und solch einen Umbruch haben wir durchaus einige Male schon erlebt in unserer Gesellschaft. Die Vor-iPhone-Gesellschaft konnte sich nicht die iPhone-Gesellschaft vorstellen. Und dieses nicht vorstellen können war von fundamentaler Natur und ist auch ein Stück größer und größer geworden. Wir dürfen nicht vergessen, die jetzige Gesellschaft ist absolut nicht mehr rückwärts kompatibel zu einer Gesellschaft der, sagen wir mal, 1992er Jahre. Ja, wenn man das so sagt, dann höre ich oft, das ist doch Quatsch. Natürlich könnten wir, wenn wir morgen früh 1992 aufwachen, was wäre denn da schon anders? Holla die Waldfee, da ist eine ganze Menge brutal anders gewesen. Ja? Und zwar auf einer Ebene, die massiv unsere Gesellschaft verändert hat. Zum Beispiel bildgebende Verfahren in der Medizin waren nicht so entwickelt. Das heißt, die Anzahl der Krebstoten war dramatisch höher. Das heißt, wenn man in einem Raum voll Leute ist, kann man so sagen, mit der Hand so andeuten, statistisch wärt ihr hier alle jetzt schon tot 1992. Ja, also, und was kann es für einen größeren Disruption geben, als Leute sterben nicht mehr? Ja, oder zumindest deutlich später und mit einer deutlich höheren Lebenserwartung und so weiter. Ja? Und die Gesellschaft hat sich schon sehr verändert, wenn man genau schaut, wie ist damals kommuniziert worden, wie hat man sich verabredet, wie hat man sich organisiert. Da waren völlig andere Rituale im Gange, die damals schon gelebt haben, heute größtenteils vergessen haben werden oder vielleicht auch vollständig vergessen haben werden und die danach geboren worden sind, völlig neu lernen müssten. Also das ist nicht so einfach möglich. Und wir stehen jetzt vor einem Umbruch, der nochmal viel, viel größer sein wird. Das heißt, so wie wir vielleicht lächeln, wenn wir über die Gesellschaft des Mittelalters manchmal sprechen und sagen, ja, wie blöd die denn wohl waren, die waren die gar nicht, ja, das ist ein völliger Blödsinn, dass die blöd waren, aber so wie wir den Unterschied im Rückwärts sehen und nicht verstehen können, wie die Vorhergesellschaft das nicht erahnen konnte, genauso wenig können wir das jetzt. Das heißt, eine Methode, damit umzugehen, ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen sich zu entspannen und den Planungsleistungsdruck daraus zu nehmen. Mit Planungsleistungsdruck ist es per Definition nicht lösbar. Und man kann es auch nicht vielleicht lösen oder von gar nicht lösbar auf schlecht lösbar oder so hochentwickeln, indem man noch viel mehr Stress auf Planung und Leistung macht. Sondern ist ein bisschen Humbleness, wie ist denn das deutsche Wort? Fällt mir gerade nicht ein. Notwendig, dass wir uns als Menschen, dass wir uns nicht so wichtig nehmen und dass wir dem Lauf der Zeit auch dem Lauf der Zeit lassen. Wir tun so, als ob die Technologie morgen ohne uns da sein würde. Und als ob, das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt versuchen, panisch die Kontrolle zu haben, was ins Gegenteil umschlagen würde, vertrauen wir ja uns selber nicht, weil wir morgen früh stehen wir ja alle auch wieder mit auf. So, also, wir können uns mit dem typischen Modell mehr Planung, mehr Fokus, Diese Vorgehensweisen sind einfach nicht dazu geeignet, in der jetzigen Zeit auch nur mittelfristig sich zu befassen. Wir wissen nicht, wie heftig sich die AI in den nächsten Jahren entwickelt. Und wir, selbst wenn wir die Zahlen hinschreiben können und einfach nur die Kurve weiterzeichnen, wissen wir nicht, was das für uns heißt. Wissen nicht, was das unserem Alltag bedeutet. So, das heißt, wir müssen lernen, und da kommen wir dazu, wie man sich doch vorbereiten kann, um das Paradox aufzulösen. Wir müssen lernen, mit Unsicherheit zu leben. Wir müssen lernen, auf eine strategische Ebene zu gehen und die Planung etwas loszulassen. Wir müssen lernen, Organisationen zu bauen, die in Unsicherheit Vertrauen fassen können. Wir müssen lernen, wie man Organisationen macht, die in Unsicherheit eine Strategie entwickeln, dass, wenn eine Veränderung im Markt messbar wird, dass sie sich dann schneller als der Wettbewerb an diese Veränderung anpassen können. Also wir müssen unsere Evolutionsfähigkeit erhöhen in einer Organisation. Und das kann man machen, indem man zum Beispiel die Diversität erhöht. Mit je höher die Vielfalt an Ideen, an Vorgehensweisen, an verschiedensten Leuten, die unterschiedliche Muster sehen können, die unterschiedliche Kompetenzen haben, die auf unterschiedliche Weise die Welt beobachten, in einer Organisation ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand bei ist, der mit einer disruptiven Veränderung umgehen kann und der dort einen Vorteil mit sich bringt. Das heißt, erstens Diversität erhöhen, zweitens die Binnenlernfähigkeit der Organisation erhöhen und drittens den Austausch mit dem Ökosystem, also mit dem Business-Netzwerk um die Organisation herum erhöhen. Ja, das sind scheinbar unspezifische Dinge, die aber in solchen Zeiten, wie wir jetzt sind, höchst effektiv sein werden und auch gerade jetzt schon sind, wenn man sich an exponentiell entwickelnde Technologien und den ganzen wirtschaftlichen Effekt, den das hat, anpassen können möchte.
Jetzt beobachte ich diese Entspanntheit gegenüber der Zukunft eher selten. Ich beobachte eher zwei Gruppen. Die eine, zu der gehöre ich auch, wo ich immer quasi in die Zukunft schauen möchte und diese Zukunft schnellstmöglich erleben möchte. Zu versuchen, bei diesem Blick in die Glaskugel, in den Nebeln, Strukturen zu erfassen. Wie könnte es sein? Und gleichwohl sehe ich auch die sehr, sehr große Gruppe der Menschen, die eigentlich den Fortschritt gar nicht wollen und gar nicht wollen, dass die Uhr sich weiterdreht. Ja? Die am liebsten im Heute und Hier fahren würden. Und dieser Aufruf zum Gleichmut gegenüber der Entwicklung, wie können wir das noch besser zu den Menschen bringen?
Ja, es gibt noch die dritte Gruppe vielleicht, nämlich die es einfach ignorieren. Ja? Und die Gleichmut meine ich nicht, dass es einem egal ist, sondern Gelassenheit. Ich würde eher Gelassenheit als Gleichmut sagen. Ich bin auch jemand, der extrem neugierig ist und der, ich möchte viele, viele Entwicklungen der Menschheit und viele technologische Entwicklungen einfach auch noch selber erleben. So, ich habe jetzt noch einige Jahre vor mir und freue mich darauf, dass wir die Chance haben, dass da etwas Gutes für uns draus zu machen. Zum Beispiel Krebs heilen, zum Beispiel den Klimawandel in den Griff kriegen, zum Beispiel eine Wirtschaft bauen, die für alle Beteiligten ein Wohlstand anders verteilt und mehr Fortschritt bedeutet. Ja? Und viele, viele, viele Fragen. Ja? Aber die Frage des Haltungs zur Zukunft hat, glaube ich, am besten mein Freund und der Düsseldorfer Philosoph Sigi Becker mal beantwortet. Der sagt immer dazu, wir brauchen zwei I. Das erste I steht für Informiertheit und das zweite I für Imaginationskraft. Ja, Informiertheit heißt, dass man sich selber mal checkt, bin ich wirklich informiert über aktuelle Trends, die die Weltwirtschaft, die meine Branche, die meinen Markt, die meine Kunden, meine Dienstleister, meine Supply Chain und so weiter betreffen. Da muss man erstaunlicherweise feststellen, dass es da häufig eine völlige Fehleinschätzung gibt in weiten Bereichen der Wirtschaft. Ja. Das ist nicht, weil da doofe Leute arbeiten, das würde ich niemals sagen. Das ist ganz in den allermeisten Fällen mit Sicherheit nicht der Fall. Aber der Alltagsstress und die Komplexität unserer Gesellschaft macht es auch anstrengend, das zu tun. Das heißt, das ist eine sehr anstrengende Aufgabe. Und Informiertheit und Imaginationskraft heißt, dass wenn man dann die Informationen hat, auch verschiedenste Informationen hat, was für Entwicklung gibt es im Markt, was für Entwicklung gibt es in der Politik, was für Entwicklung gibt es in verschiedensten Technologien, was für Entwicklung gibt es in verschiedensten regulatorischen Bereichen und so weiter und so weiter, dass man lernt zu sehen, welche Wechselwirkungen es gibt und die Entwicklung der letzten Zeit antizipiert und fortschreibt, um die Trajektorie, also die Projektion in die Zukunft spüren zu können. Das heißt nicht, dass man eine Glaskugel dann hätte, aber dass man in der Lage ist, verschiedenste Szenarien zu bauen, wo man sagen, es könnte so kommen oder es könnte so kommen oder es könnte hier ganz anders so kommen, und dass man diesen Szenarienraum, den man gestaltet, dass der möglichst informiert ist und dann auf ein möglichst breites Szenarienfeld abdeckt.
Wenn wir nochmal auf das Thema exponentielles Wachstum bezüglich Informationen und Zugang zu Informationen eingehen, um diese Informiertheit herzustellen, muss man ja auf der einen Seite schon sagen, wir haben zwar so viel Zugang und so viel, also die Schwelle im Zugang zu Informationen ist so niedrig wie nie. Informiert sein ist so einfach wie nie zuvor.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir mehr und mehr Falschinformationen, mehr und mehr Fake News haben, die auch exponentiell zu wachsen scheinen.
Klar, also es ist so einfach wie noch nie zuvor, sich zu informieren, und gleichzeitig ist es so schwer wie noch nie zuvor, sich zu informieren. Es ist beides gleichzeitig wahr. Ja. Man hat Zugang zu allen Informationen der Welt, jede Sekunde am Tag, muss dann aber die Geduld und die Kompetenz haben, diese zu unterscheiden von, sagen wir mal, den Wahrheitsgehalt, wenn man es mal ganz vereinfacht ausdrückt, der Informationen zu bewerten. Ja. Und das wird zunehmend schwerer. Du hast eben von der neuen generativer KI, die Videos generiert, gesprochen. Gibt es mittlerweile Text-to-Video-Formate, die atemberaubend gut sind. Ja? Sodass man eigentlich jedes Bild und jedes Video, was man sieht, erstmal grundsätzlich in Zweifel ziehen wollte, egal wer der Absender ist. Und das führt natürlich, also auf einer intellektuellen Ebene lässt sich das so einfach sagen. In der Praxis heißt das aber, dass wir auch in einer Misstrauensgesellschaft leben würden. So, das heißt, da müssen wir irgendwie eine Mitigation finden zwischen dem Problem, das kann ich nicht vertrauen, weil es könnte jederzeit jedes beliebige Video mit jeder beliebigen Szene, mit jeder beliebigen Person drauf, mit innerhalb von einer Minute oder zwei mit einer KI generiert sein. Auf der anderen Seite verlieren wir halt auch als demokratische Gesellschaft völlig die Kontrolle über die Macht, wenn wir dort nur Misstrauen haben. So, das heißt, es gilt, da zu forschen und Mechanismen zu etablieren, wie funktioniert Vertrauen in der KI-Gesellschaft. Das wird ein fundamentales Ding sein für Politik, aber auch für die Wirtschaft. Ja, jemand sendet das Foto von der ausgelieferten, beschädigten Ware ein. Woher zum Henker soll ich wissen, ob dieses Foto, ob tatsächlich das Produkt, was ich ihm geschickt habe, ob das tatsächlich beschädigt angekommen ist? Der lässt einfach in der KI die beschädigte Version davon generieren und schickt mir das dann und sagt, ich möchte noch eins, ist kaputt gekommen. Ja. Wie gehen wir damit um? Das sind völlig ungeklärte Fragen, wo es erste Ansätze gibt, mit Blockchain, mit Quantenkryptographie und so weiter Dinge zu machen, wo das Internet of Things eine große Rolle spielen wird und wo wir aber merken, dass dass wir hier in eine Beschleunigung der Beschleunigung wieder hineinkommen, weil Fraud, also Betrugsszenario und Counter-Szenario sich natürlich gegenseitig hochschaukeln werden. Jetzt kann man sagen, ja, es muss man alles verbieten und Regulatorik, aber das Problem lässt sich eben mit Regulatorik und Verbieten nicht einfangen, weil irgendwer auf der Welt, irgendwo muss nur einen geben, der es weiterentwickelt, der es auf irgendeinem Darknet-Server hochlädt und dann verteilt es sich und dann haben wir das Problem. Also es ist sofort ein globales Problem. Innerhalb von einem Tag können es an zig Millionen Leute verteilt sein. Und wir sind eben nicht rückwärtskompatibel, wir können nicht einfach das Internet abschalten. Ja? Wir würden unfassbar viel Lebensqualität verlieren und wir würden auch jede Chance verlieren, den Klimawandel in den Griff zu kriegen. Ja? Also es gibt keine Wahl und wir müssen also versuchen, diese Welle zu surfen und dafür müssen wir hellwach sein und mit Zukunftsfreude das auch machen. Wenn wir da nur mit Angst und Fürchten rangehen, wird das nichts.
Du hast jetzt richtigerweise schon zweimal den Klimawandel erwähnt, den ich persönlich ja als eine exponentiell wachsende Krise wahrnehme, mit den Kipppunkten in der Biosphäre. Trifft hier das erste Mal ein exponentiell wachsendes Problem auf eine exponentiell wachsende Technologie?
Ja, absolut. Wenn man jetzt sich die neuesten oder was heißt in den letzten Jahren diskutierten Klimaszenarien anschaut und man realistischerweise davon ausgehen muss, dass man von eventuell ein 3-Grad-Szenario, ein 4-Grad-Szenario, ein 5-Grad-Szenario einfach mit rechnen muss, dass das eintritt, dann ist das mit Sparen und Reduktion auch einfach nicht lösbar. Das wird nichts. Dann könnte man, selbst wenn wir morgen auf Null schalten, also gar kein einziges Gramm CO2 mehr produzieren, ja, die Halbwertszeit von CO2 sind irgendwie 70 Jahre grob. Das Problem ist viel, viel, viel größer. Und wenn dann einer der Kipppunkte tatsächlich spürbar wird, von denen du gesprochen hast, also die Tundra in Russland auftaut, ja, dann kann das auch innerhalb von ganz kurzer Zeit nochmal einen erheblichen Sprung machen. Wir sind in noch fieseren Szenarien. Das ist absolut ein mögliches Szenario. Das heißt nicht, Szenario heißt, kann eintreten, muss nicht eintreten. Ja? Das gilt aber für jede Idee von der Zukunft. Das ist immer nur ein Szenario. Ja? Und das heißt, in diesem Szenarien-Set könnte es sein, dass die einzige Chance, es in den Griff zu kriegen, ist, dass wir eben Technologien entwickeln, die, mit denen wir das, also das planetare Klima kontrollieren können und auf globaler Ebene Climate Engineering betreiben können. Das ist eventuell unsere einzige Chance, als Menschheit zu überleben. Wir dürfen halt nicht vergessen, beim ganzen Klimawandel geht es nur um uns. Ja, die Natur erholt sich wieder. Der Planet bleibt, dem geht's prima. Ja.
Total. Deshalb finde ich ja
ein egoistisches Problem eigentlich.
Ich finde ja auch immer das Framing eigentlich total falsch. Ja. Ja. Klimakatastrophe, Klimawandel und so. Es ist ja die Menschenkatastrophe, es ist ja die Menschenkrise.
Ja, genau. Wir sind am stärksten betroffen. Mit uns werden andere Arten aussterben, aber das Leben auf dem Planeten wird nach uns prima weitergehen. Ja, also.
Gut. Was gibt es nochmal, was wir heute hier und jetzt am Ende dieses Podcasts für uns mit nach Hause nehmen können, exponentielles Wachstum nochmal etwas besser zu verstehen? Es gibt eine andere ganz tolle Geschichte, die nicht ganz so bekannt ist wie das Reiskorn auf dem Schachbrett, der sogenannte Josefspfennig.
Ja.
Dass Josef bei der Geburt seines Sohnes Jesu im Jahre 0 einen Pfennig oder einen Cent angelegt hätte, mit 5% verzinst, hätte er heute 2025 tatsächlich eine unvorstellbare Summe, nämlich tatsächlich den Wert, den Goldwert von 150 Millionen Erden in Gold.
Was ja. eine ich glaube, es ist sogar noch mehr, aber
eine unvorstellbare Zahl, die ja. Bar jeglicher Vorstellung ist.
Genau, Zinseszinsen sind ein fieser Möp. Ja. Auch hier haben wir dasselbe. Kurzfristig sieht das so aus, als passiert nichts auf dem Konto. Also auf meinem Konto zum Beispiel. wenn man da in die steile Kurve kommt, wird das brutal. Ja. Also die krasse Steigerung ist dann hinten raus und da, da hat man dann halt plötzlich unfassbare Zuwachsraten. Das ist genau das gleiche wie bei allen anderen exponentiellen Effekten. Was wir mitnehmen sollten, ist eine Sache auf jeden Fall. Nämlich, es gibt oft Leute, die sowas sagen wie, ja, ihr mit eurer Exponentialität, aber wir leben ja auf einem endlichen Planeten. Und dieses Weltmodell, das stimmt schon. Ja? Wenn man die Welt als geschlossene Kiste denkt und sagt, okay, hier Exponentialität da drin, das kommt aber irgendwann an Grenzen. Absolut berechtigter Gedanke. Es gibt nur einen großen Fehler bei diesem Gedanken. Und das ist, wir sind kein geschlossenes System. Sondern wir haben da draußen 150 Millionen Kilometer entfernt einen gigantischen Nuklearreaktor in der Mitte des Sonnensystems hängen, der unfassbare Mengen Energie hier rüber schaufelt. Und wir können diese Energie uns nutzbar machen und können damit Dinge tun. Ja? Und das heißt, wir leben in einem System, wo wir noch sehr weit, sehr, sehr weit weg davon sind, irgendwelche physikalischen Grenzen erreicht zu haben. Bei der Miniaturisierung sind wir noch nicht mal losgegangen. Bei der Speicherdichte haben wir noch nicht mal angefangen, in die wirklichen Grenzbereiche zu kommen. Wie viel Rechenoperationen pro Sekunde kann man eigentlich machen? Physikalische Grenzen sind sehr, sehr weit weg. Und da kommen wir zu diesem I von dem Sigi Becker. Ja, das erste I, die Informiertheit. Da hört man dann manchmal so Sachen, dass einer sagt, ja, aber auf den Siliziumchips, da sind jetzt die Isolationsbereich zwischen zwei Leiterbahnen ist jetzt demnächst nur noch eine Atomlage. Danach kann es ja nicht weniger als ein Atom sein, dann ist ja keine Isolation mehr da, dann ist das ja zu Ende. Stimmt, aber wer redet denn von Silizium? Ja, und das ist eben, Informiertheit heißt zu wissen, dass es ein Haufen anderer Technologien gibt, die auf dem Weg sind, Silizium abzulösen. Und zwar ein Riesenhaufen sehr, sehr unterschiedlicher Ansätze. Und die eher die Beschleunigung nochmal beschleunigen. Ja, da gab es vor 2 Jahren Max-Planck-Gesellschaft für den Ferenc Krauss den Nobelpreis für. Der hat eine dieser Technologien entwickelt, ja, mit Laserinterferometrie Computing machen zu können. Klingt jetzt nach Science Fiction, kann man aber in München, in der Nähe von München, im Max-Planck-Institut sich anschauen gehen, die Testlabors funktioniert. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen machen, bis das marktreif ist. Aber es sind auch noch zig andere auf dem Weg, ein Ähnliches zu machen. Ein anderes Beispiel wäre Biocomputing. Mit künstlichen, in einer Petrischale mit biologischen Gehirnzellen, die mit klassischen Chips verdrahtet sind, kann man auch mal ein heftiges Zeug machen. Und da ist eine Menge an Zeug. Das heißt, ja, grundsätzlich ist die Welt irgendwann erschöpft. Aber wir sind noch verdammt weit weg davon. Tausende von Jahre Entwicklung davon weg, wenn die Beschleunigung sich weiter so beschleunigt, wie sie sich jetzt gerade beschleunigt hat.
Sprengt das exponentielle Wachstum des Systems? Ich glaube, der Josefspfennig ist ja, über den wir gerade sprachen, ist ja eigentlich ein interessantes System, ist ein interessantes Beispiel, weil der Josefspfennig als solches ja das Finanzsystem gesprengt hätte, ja. Hätte man nur lange genug gewartet.
Genau.
Ist exponentielles Wachstum per se ein Systemsprenger?
Nein, es ist ein. Das wäre so, wenn es keine Emergenz gäbe, dann ja. Aber es gibt übrigens zum Josefspfennig, es gibt ein Buch, hat H.G. Wells einen Roman gemacht, ja, wenn der Schläfer erwacht, unbedingt lesenswert. Da geht es nämlich um genau dieses Sprengen des Systems. Es ist da einmal durchdacht worden, ja. Also über 100 Jahre das Buch alt, hervorragend nachzulesen. Ja, da kann man sehr viel über unsere heutige Gesellschaft lernen. Der Denkfehler hier ist, dass eben keine Emergenz, keine Abstraktion stattfindet. Weil heute sind wir natürlich unfassbar viel reicher als irgendwer. Jeder Bundesbürger heute ist reicher als Julius Caesar war. Ja? Dinge, die wir heute selbstverständlich haben, waren ausgeschlossen. Die Menge an Salz, die wir verfügbar haben, um ein Beispiel zu sagen. Ja? Das waren Vermögen, die damals also das war gar nicht generierbar, um das zu haben. Das ist heute, das heißt, die Preise haben sich auch angepasst, verändert. Es hat Deflation gegeben, massiv. So, das heißt, es ist so einfach gar nicht zu rechnen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eben diese gesellschaftlichen Umbrüche, von denen wir gesprochen haben, wie zum Beispiel Einführung der Dampfmaschine, natürlich einen unfassbaren gesellschaftlichen Fortschritt gebracht haben. Sowas wie Verlängerung der Lebenserwartung, weniger tödliche Unfälle und so weiter und so weiter. Aber auch das System geresettet haben. Ja, und auch Währungsreformen immer und immer wieder stattgefunden haben. Also beides ist wahr. Und wenn man dann rauszoomt, sieht man, dass eben es Entwicklungen gibt, die über Jahrhunderte oder Jahrtausende einer exponentiellen Kurve folgen. Und wenn man reinzoomt, sieht man, dass die aus ganz vielen kleinen S-Kurven bestehen. Ja, und das heißt, die Einzeltechnologie, die hat die flache Phase, die Beschleunigungsphase und wieder die abgeflachte Phase. Aber die Summe an Technologien insgesamt verstärkt sich über die Zeit und wir werden immer wirkmächtiger von Technologie zu Generation zu Technologiegeneration.
Ich finde, die Konklusion ist ja eigentlich keine Angst vor exponentiellem Wachstum.
Ja, Angst, ja, man könnte jetzt hier so Filmweisheit rausholen. Angst brauchst du nur zu haben vor Sachen, die du beeinflussen kannst. Wenn du nichts beeinflussen kannst, brauchst du auch keine Angst davor haben.
Welcher Film ist das?
Keine Ahnung, aber aber ja, so. Aber da ist schon was dran, auch an so einer halbgaren Filmweisheit, ja. Und das, ja, es kommen harte Voraussetzungen, harte Zeiten auf uns zu. Ja, das Universum hat keine Garantie dafür, dass es in eine Berechtigung gibt, dass Menschen ewig existieren. Ja, es könnte sein, dass wir auch mal abgelöst werden von irgendwem anders. Ja? Wer auch immer, ob das jetzt eine künstliche Intelligenz ist oder ob das ein anderes biologisches Wesen ist oder ob das Aliens sind oder ob wir einfach immer hier sind. Wer weiß das schon? Das können wir auch für den Moment noch dem Bereich der Science Fiction überlassen. Ja? Aber eins muss man sagen, dass das anthropozentrische Weltbild hat schon länger aufgehört zu existieren. Menschen stehen nicht mehr im Zentrum der Entwicklung, sondern was jetzt im Zentrum der Entwicklung gerade steht, ist eine hybride Idee, Kombination aus Technologie und Sozial und Gesellschaft. Und diese hybride Idee, die wird immer, an irgendeiner Stelle wird irgendeiner eine Innovation machen, das wird ihm einen Vorteil geben, andere werden an diesem Vorteil teilhaben wollen und dann werden sie es auch machen und dann wird das Ding weitergehen. Das ist der natürliche Lauf der Dinge und das kann man noch sehr so blöd finden, wie das nur ist. Die einzige Chance, die wir haben, ist aber, das zu akzeptieren, dass einfach so der Mechanismus funktioniert halt einfach so. Wir können nicht 8 Milliarden Menschen alle die ganze Zeit kontrollieren und davon abhalten, eine gute Idee zu haben. Ja.
Was ist der eine Satz, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute mitgibst? Meiner wird nach wie vor bleiben, keine Angst vor exponentiellem Wachstum, weil ich glaube, das ist die Kernaussage. Aber was ist dein...
Das ist mein Satz, den ich immer sage an der Stelle. Und zwar, es geht darum, die Schönheit der Zukunft zu entdecken. Ja, wir sind vielleicht gerade in Deutschland hervorragend da drin, uns mit Risiken und Problemen und lass uns das erstmal alles regulieren und so weiter auseinandersetzen. Aber wir brauchen auch eine Poesie der Zukunft, die in der Breite der Gesellschaft akzeptiert wird. Also entdeckt die Schönheit der Zukunft.
Ich finde, es ist ein fabelhaftes Schlusswort. Von dem her, danke Tim für diese spannende Diskussion.
Ja, danke.
Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.